Guten Abend. Guten Abend und herzlich willkommen bei Links, Rechts, Mitte. Das Duell der Meinungsmacher ist zurück aus der Sommerpause. In der vergangenen Woche gab es eigentlich nur zwei Themen, die vierte Corona-Welle und das Chaos in Afghanistan. Und genau darüber diskutiere ich jetzt mit meinen Gästen. Birgit Kelle arbeitet als freie Journalistin und ist Autorin mehrerer Bücher. Als Nicht-Geimpfte fürchtet sie mittlerweile um ihre Grundrechte. Sie hat sogar bei frisch Getesteten ohne Impfung ein besseres Gefühl als bei denen, deren Impfung schon ein halbes Jahr zurückliegt. Die Nahostexpertin Karin Kneißl war Außenministerin der türkis-blauen Koalition. Der rasche Aufstieg der Taliban war für sie keine große Überraschung. Eine nächste Flüchtlingswelle befürchtet sie aber momentan nicht. Gerhard Koller ist Journalist und Moderator bei Krone TV. Die Kluft zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften könnte seiner Meinung nach bürgerkriegsähnliche Ausmaße annehmen. Ein Lockdown für Ungeimpfte könnte früher kommen, als wir denken. Und Karl Wendel, einer der bekanntesten Kriegsberichterstatter im deutschen Sprachraum. Für den Außenpolitikchef der Tageszeitung Österreich gibt es keine guten Taliban. Aber man wird sich irgendwie mit ihnen arrangieren müssen. Frau Kelle, Sie sind noch nicht geimpft. Gibt es für Sie eigentlich irgendwelche Einschränkungen in Ihrem Alltag?
Im Moment noch nicht, aber sie werden ja flächendeckend diskutiert. Das heißt, wir sind ja jetzt von 3G auf 2G. Wir haben in Hamburg das erste Bundesland, das das eingeführt hat. Baden-Württemberg diskutiert es jetzt auch. Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das auch so eingeführt wird. Ab Oktober sollen die Tests nicht mehr kostenlos sein in Deutschland. Und dann wird de facto, also für meinen Alltag jedenfalls, ausgerechnet das, was ich tue, um mein Immunsystem zu stärken, nämlich mein Fitnesscenter, für mich quasi nicht mehr erschwinglich sein. Weil wenn ich ein paar hundert Euro im Monat ausgeben muss, um noch Sport treiben zu können, wird genau das konterkariert, was wir eigentlich alle machen sollen. Die Bahn soll angeblich, die Bundeskanzlerin, die Gott sei Dank im September dann nicht mehr da ist, möchte gerne das Bahnfahren auch nur für 3G-Leute, vielleicht dann irgendwann 2G, 1G, man weiß es nicht. Das heißt, wir sind in einer Diskussion, die genau dorthin führt, dass wir eine Zweiklassengesellschaft bekommen zwischen Menschen, deren Impfstatus öffentlich getragen werden soll.
Und in Ihrem persönlichen Umfeld ist es ein Thema, dass Sie sich bis jetzt nicht impfen haben lassen, nicht gegen Corona impfen haben lassen, weil Sie sind
genau. Ich bin gegen alles, genau. Ich bin ja, man muss das ja heutzutage quasi dazu erzählen, dass man gar kein Impfgegner ist, weil ich bin geimpft, meine Kinder auch. In meiner Familie gibt es sehr unterschiedlichen Impfstatus. Es gibt sehr nahe Verwandte von mir, die sind geimpft, manche sind nicht. Jeder hat seine individuelle Entscheidung dazu. Ich sehe für mich im Moment keinen Anlass dafür, mich impfen zu lassen. Und in meinem privaten Umfeld ist das sozusagen, führt das nicht zu harten Diskussionen, aber ich sehe einfach im öffentlichen Leben wird es hart werden und ich glaube, wir bekommen ähnliche Zustände, wie sie jetzt in Frankreich schon zu beobachten sind, dass es ja auch zu Ausschreitungen kommt. Dass wenn der Zugang zu Supermärkten, der Zugang zum öffentlichen Leben eingeschränkt wird. Und in Frankreich finde ich sehr erfreulich, dass es sehr viel Zivilcourage gibt, dass die Leute einfach sagen, wir machen das nicht mit.
Herr Wendel, Sie sind ja ein Befürworter der Impfungen, sind auch schon bereit für die dritte Impfung. Was sagen Sie zu einer Position wie jener von Frau Kelle?
Ja, ich kann sie überhaupt nicht nachvollziehen. Ehrlich gesagt, wenn es keinen medizinischen Grund gibt, sich nicht impfen zu lassen, dann sollte man auf jeden Fall diese Corona-Impfung vorziehen. Und sie haben ja auch kein Grundrecht darauf, mich mit Corona anzustecken.
Sie haben deswegen auch kein Grundrecht, mich anzustecken.
Ja, aber es geht um Eigenverantwortung und vor allem es geht auch um Fremdverantwortung. Und in einer Pandemie wie dieser, die uns jetzt schon seit 18, 20 Monaten wirklich beschäftigt, wo es um viele, viele Todesopfer gibt, wo die einzige Möglichkeit, wie wir dieser Pandemie irgendwie Herr werden könnte, diese Impfung ist, sich einfach hinzusetzen, nein, ich habe das Grundrecht, mich nicht schützen zu müssen. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich bin ein Impffan, wie gesagt, weil das die einzige Möglichkeit ist, um mit dieser Geißel umzugehen. Und ich kann es nachvollziehen, dass es früher oder später die indirekte Impfpflicht sowohl in Österreich wie auch in Deutschland wie überhaupt in ganz Europa geben wird.
Okay, aber die indirekte Impfpflicht haben wir ja de facto jetzt schon, die brauchen wir nicht erst bekommen. Die haben wir ja jetzt schon, weil man ja jetzt schon aufteilt zwischen geimpft und nicht geimpft, was man darf und was man nicht darf. Das heißt, das Einzige, was uns noch erwartet, ist die tatsächliche Impfpflicht. Etwas, was man uns über, glaube ich, 14 Monate gesagt hat, dass es nicht kommen wird. Ich habe schon damals gesagt, es wird kommen. Aber ich würde gerne darauf erwidern, dass Sie sagen, ich sei verantwortungslos oder ich sei für Ihre Gesundheit verantwortlich. In erster Linie bin ich für meine Gesundheit verantwortlich und vielleicht auch für die, für meine Kinder. Das heißt, die Frage, ob ich mich impfen lasse, hängt nicht damit zusammen, warum, mit der Frage, warum nicht, sondern warum sollte ich es tun? Und wenn ich keiner Risikogruppe angehöre, wenn ich einen Impfstoff habe, der noch wenig erprobt ist, und das kann Ihnen ja jeder Mediziner bestätigen, dann ist es für mich in der Abwägung des Risikos und des Nutzens ist für mich das Risiko einfach zu hoch. Ich sage, ich schütze mich ja. Es ist ja nicht so, dass ich mich nicht schütze oder dass ich mich fahrlässig gefährde. Gleichzeitig lasse ich mir nicht von anderen Menschen vorschreiben, mit welchem Impfstoff, und das ist ja nicht irgendetwas, sondern das ist ein medizinischer Eingriff. Und ob ich den an mir vornehmen lasse, das ist meine persönliche Entscheidung, weil niemand nimmt mir im Übrigen die persönlichen Folgen ab. Das heißt, sollte ich mit Impfschäden irgendwann konfrontiert sein, dann nimmt nicht die Solidargemeinschaft die auf, sondern ich lebe damit oder meine Kinder.
Was jetzt schon anders ist, als diese Entscheidung quasi noch frei zu treffen war, sind natürlich Fakten, die sich seit einer geraumen Zeit jetzt darstellen in unterschiedlichen Bereichen. Das eine ist, dass in Österreich zumindest, und das ist in Deutschland sicher genauso, 85-90% jener, die jetzt hospitalisiert sind und auf Intensivstationen liegen, ungeimpft sind, und das bei einem Bevölkerungsanteil von 40% oder weniger. Das ist schon mal schlimm genug. Wenn die Explosion der Infektionszahl jetzt tatsächlich so kommt, wie sie erwartet wird, und die Prognosezahlen habe ich mir erst am Freitag geben lassen unter der Hand, die sind dramatisch. Das sind schlicht dramatisch. Das ist das, was wir jetzt haben. Wir liegen in Österreich bei täglich weit über 1000, ist noch ein Lerchel im Vergleich zu dem, was dann kommen wird. Wenn also die Hospitalisierungen weiter so ansteigen und dann wieder Operationen verschoben werden müssen, wie das ja schon der Fall gewesen ist, nämlich auch für Geimpfte, Operationen in anderen Bereichen, Hüft-OPs, andere Dinge, die vielleicht sogar lebensnotwendig sind, die werden deswegen verschoben, weil 30% der Bevölkerung sich nicht impfen lassen will, spätestens dann wird es nicht mehr so amikal abgehen, denn dann sind möglicherweise Menschen mit dem Leben bedroht, weil es keine OPs gibt, nur weil nicht Geimpfte die Spitäler verlegen.
Gut, da würde ich doch gerne einen Einwand bringen, und zwar, es liegen sehr viele Menschen auch auf der Intensivstation, weil sie sich selber in anderen Lebensbereichen ständig gefährden. Und ich wehre mich dagegen, dass Ungeimpfte, also Menschen, die sich nicht gegen Corona impfen lassen, jetzt gegengerechnet werden gegen diejenigen, die einen Platz auf der Intensivstation haben wollen, wegen anderen Gründen. Weil wir sind auch im Krankenkassensystem, möchte ich kein Zweiklassensystem haben. Und ich verstehe auch nicht genau, warum ich als verantwortungslos gelte, während jeder Krebspatient, der sein 40 Jahre geraucht hat, aber jetzt gegen Corona geimpft ist, als moralisch hochwertig dargestellt wird, oder jeder Diabetespatient, jeder Fettleibige. Mhm. Also jeder, der seine Gesundheit auf andere Art und Weise fahrlässig gefährdet, den nehmen wir alle freudig auf der Intensivstation aus. Aber mich, die ich versuche, mein Immunsystem zu stärken, und das Einzige, wo ich sage, ist, ich möchte nicht mit einer Impfung geimpft werden im Moment, die mir noch zu gefährlich ist. Ich gelte als Gefährderin und ich nehme jemandem den Platz weg. Das finde ich nahezu skandalös.
Ist sicher ein Argument, aber trotzdem, die Explosion ist jetzt so dramatisch, die perspektivisch im September, Oktober offensichtlich kommen wird, dass die Anzahl der Krebspatienten und anderer, die sich in einem sehr konstanten Bereich abspielen, verschwindend an der Bedeutung
sein wird. Wir hatten nicht einmal in der Hochzeit der Pandemie in Deutschland in irgendeiner Form einen Engpass auf der Intensivstation. Das hat sogar unser Gesundheitsminister bestätigt. Wir haben sogar Intensivplätze abgebaut
weiß
in dieser
halt
Zeit.
Erst im Nachhinein natürlich.
Ja, aber das ist Fakt. Also wie ich sagen, eine Überlastung unseres Gesundheitssystems hat zu keinem Zeitpunkt gedroht. Und sie droht auch jetzt nicht. Und ein Fakt zu denen auf der Intensivstation, da müssen Sie ehrlicherweise auch sagen, die Ungeimpften, die auf der Intensivstation mit Corona liegen, sind mit einem hohen Anteil ältere Menschen, die auch wegen anderen Krankheiten eben und die mit Mehrfacherkrankungen, chronisch Kranke und so weiter. Das heißt, wir haben eine ganz klare Risikogruppe. Ältere Menschen und Menschen mit starken Vorerkrankungen, das sind diejenigen, die immer noch als Corona-Patienten in der Intensiv liegen. Und ich gehöre nicht zu dieser Risikogruppe.
Ich möchte, Frau Kneißl, mit Ihren Erfahrungen hereinbringen. Sie leben ja in Frankreich. In Frankreich gab es gestern wieder große Demonstrationen, weil die Kluft zwischen den Geimpften und den Ungeimpften immer größer wird. In Frankreich scheint man hier diese ganze Diskussion nicht widerspruchslos hinzunehmen. Und wie sehen Sie das?
Ja, ich bin letztes Jahr im Herbst nach Frankreich gezogen für einige Monate, war jetzt im Frühjahr wieder da und die letzten 2 Monate in Österreich, aber bin ab nächster Woche wieder eben in der Nähe von Nîmes. Die Franzosen sind grundsätzlich viel sensibler, wenn es um ihre bürgerlichen Rechte geht. Mhm. Und Es ist auch die politische Debatte eine andere und vielleicht der ganz fundamentale Unterschied im Vergleich zu Deutschland und Österreich, der mich faszinierte im letzten Herbst, war vor allem der, dass Schulen und Universitäten den Normalbetrieb eigentlich hatten. Und da sieht man schon den Stellenwert, also wie man beispielsweise eine Gesellschaft organisiert und dass die Schulen offen geblieben sind ab dem Herbst und man sie nicht gesperrt hat. Und Österreich hat zu den Staaten gehört, wo an sich die Schulen am längsten offen waren, die Skilifte offen, die Schulen zu. Also das war eine etwas absurde Situation, vor allem ab November. Und hier hat man in Frankreich einfach einen anderen Zugang zu dieser Pandemie, vor allem wenn es auch um die Frage geht, wie kann ich trotzdem das Funktionieren einer Gesellschaft aufrechterhalten. Zu der Frage der Demonstrationen, ja, diese finden statt, die Debatte ist eine rege. Und die Franzosen gehen deswegen auf die Straße, weil eigentlich das, was in Deutschland diskutiert wird, was in Österreich de jure an sich schon gilt, seit, wenn ich richtig bin, Mai oder Juni, eben die 3G-Vorschreibungen, die sind in Frankreich im Gesetzeswerden. Ja.
Es gibt ja auch den Impfpass, nicht?
Diesen gibt es eben jetzt auch wie überhaupt. Also, das ist jetzt nur
eine Impfpflicht für das Pflegepersonal, das medizinische Personal. Das ist ein großer Streitpunkt im Moment.
Genau, das ist es. Aber ansonsten muss ich sagen, ist der gesamte Umgang mit der Pandemie, wenn ich das jetzt vergleiche, und ich habe in diesen 18 Monaten einen kleinen Vergleich zwischen Deutschland und Österreich, war auch in der Türkei und in Russland beruflich, und es wird anders gehandhabt. Mhm. Also ich konnte nach Frankreich einreisen, aus dem Ausland kommend, ohne Quarantänevorschriften, wenn man einfach seine Dokumente in Ordnung hat, wenn man seine Tests vorlegt. Es ist der Grenzübergang ist ein anderer im Vergleich jetzt zu Österreich. Ich hatte jedes Mal bei Grenzübergängen eher ungute Situationen. Der Umgang in Spitälern ist ein anderer. Also man gilt nicht als verseucht, nur weil man eben jetzt aus dem Ausland kommt. Und auch der zwischenmenschliche Umgang ist ein anderer. Also es herrscht nicht diese Blockwart-Mentalität, die wir doch im deutschsprachigen Raum, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen stärker ausgeprägt haben.
Bei uns wurde der Protest zum Teil ja auch diskreditiert, dass nur aus einem ganz bestimmten Lager der Protest sich formiert. Wie ist das in Frankreich, Ihrer Meinung? Wie setzt sich diese Protestbewegung, die derzeit immerhin 160.000 Personen umfasst, zusammen, Ihrer Meinung nach?
Es setzt sich wirklich aus allen Gesellschaftskreisen zusammen und die Leute lassen sich da nicht kategorisieren. Also die Franzosen gehen einfach für ihre bürgerlichen Rechte auf die Straße. Da sind sie sensibler, alerter und es ist die Berichterstattung darüber auch eine andere als in Deutschland und Österreich.
Frau Kelly, was müsste denn passieren, damit Sie auf die Straße gehen?
Im Prinzip mache ich ja das schon, dass ich auf die Straße gehe. Ich schreibe ja darüber. Also es ist vielleicht eine andere Art des auf die Straße gehens, den ich ja jetzt schon betreibe, dass ich sage, ne, man kann mir zwar mit Gesetzen verbieten, nach draußen zu gehen, aber nicht den Mund zu halten. Und das ist etwas, was ich noch sehr, sehr lange durchhalten werde. Aber man spürt schon, dass eben in der Tat, in Deutschland ist ja ähnlich, die Leute, die ihr auf ihre Grundrechte pochen, ist ja auch eine sehr gemischte. Also wenn man sieht, die Demonstrationen in Deutschland, das sind ja sehr unterschiedliche Leute. Von alten Leuten, von Rentnern bis zur Ökobewegung, bis zu Familien mit Kindern hatten wir alles da. Aber in der Berichterstattung wurde so getan, als seien das irgendwie alles Rechte. Ja, und das ist so, man merkt, also Menschen werden diskreditiert und es wird immer schwerer gemacht. Und es ist für viele Leute tatsächlich existenzbedrohend. Nun ist mein Beruf das Schreiben. Insofern habe ich es vielleicht noch eine Weile einfacher.
Aber es belebt vielleicht sogar das Geschäft.
Aber es gibt Leute... Sagen wir es mal so, ich könnte es einfacher haben, wenn ich einfach alles abnicke, was meine Regierung macht. Glauben Sie mir, als Journalist hätte man es dann einfacher.
Ich verstehe überhaupt nicht diesen missionarischen Eifer, wie man sich gegen etwas wehren kann, so massiv, wie Sie es tun.
Ich wehre mich gar nicht massiv, ich beharre auf meinen Rechten.
Oder die Zigtausenden, die auf die Straße gehen, um eben gegen die Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie zu demonstrieren. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, denn auf der einen Seite hat man die Verpflichtung dazu, dass eben die Volksgesundheit hochgehalten wird. Das ist das eine. Und dann das zweite. Ich verstehe die Leute nicht, dass sie sich nicht impfen lassen, weil das Impfen macht das Leben einfach nicht nur gesünder, sondern auch leichter. Wenn wir jetzt die ganze Regelung hernehmen.
Also wenn ich da kurz einhaken darf, ich habe bei Frau Kelle keine missionarischen Eifer verspürt. Also ich glaube, das geht anderen vielleicht ähnlich. Ja. Und was das auf die Straße gehen anbelangt, wenn man da vielleicht jetzt mal kurz die Impfproblematik ausblendet. Letztes Jahr, 10. Dezember, ich war zu dem Zeitpunkt wieder retour in Österreich, wurde ein Verordnungsentwurf im Nationalrat eingebracht, damals Rudolf Anschober, Gesundheitsminister, Partei der Grünen. In dem Verordnungsentwurf stand auch drinnen, dass die Polizei nicht nur an Betriebsstätten, sondern auch in Privaträumen Nachschau halten kann. Ja. Es gab dann eine Parlamentsdebatte, die zaghaft war, aber sie hat zumindest stattgefunden. Was mich damals irritierte und zugleich auch faszinierte, war, es gab keine Demonstration dagegen. Es gab im öffentlichen rechtlichen Rundfunk keinerlei Berichterstattung, dass ein derartiger Verordnungsentwurf diskutiert wurde. Ich hatte als Ministerin zweimal in der Woche vor meinen Büroräumen derartige Demonstrationen, dass ich einfach keine Gespräche auch dort
führen konnte. Das hat sich dann ja sehr schnell wieder quasi aufgehört.
Ja, aber trotzdem, es war also von wegen eben jetzt auf die Straße gehen, da ging es gar nicht um das
Impfen. Das ist doch ein Bürgerrecht, Demonstrationsrecht. Also jeder, der fürs Klima auf die Straße geht und gegen die Klimapolitik der Regierung demonstriert, bekommt ein Fleißkärtchen. Und wenn ich sage, ich möchte die Corona-Politik anders gestaltet haben, dann heißt es, ich sei missionarisch. Also
das ist auch ein bisschen durchschaubar. Wobei die Impfung ist ja nicht unbedingt das, auf was es ankommt. Es kommt ja in Wirklichkeit an auf eine bestimmte Anzahl von Antikörpern, die man eben hat, um sich selbst und auch andere idealerweise zu schützen. Das kann die Impfung sein, keine Frage, die ist halt relativ einfach. Das sind im Prinzip auch Genesene, wie man hört,
vielleicht
ja sogar oft
sogar
mit
genesen.
Eben,
ich weiß es
sogar
gar nicht.
Wie man hört, oft mit sogar mehr Antikörper als nur Geimpfte, was ja im Vorspann richtig war. Auch mir ist es ein wenig suspekt, sich rein auf den Umstand eines Impfdatums im grünen Pass zu verlassen, weil wie wir jetzt gelernt haben, gibt es ja bei unterschiedlichen Vakzinen unterschiedliche Gültigkeitsdauern. Wie lange ist denn das gültig? Darum meine ich ja, in Wirklichkeit geht es gar nicht so sehr um Impfung oder Genesen oder getestet oder sonst irgendwas. Es müsste aus meiner Sicht im grünen Pass, wenn man sich auf den einigt, quasi so als Legitimierungsplattform, die Anzahl der Antikörper drinnen stehen. Und ist ja vollkommen egal, wo die jetzt herkommen. Das kann aus dem genesenen Status sein, das kann aus einem Impfstatus sein, weil eine Impfung, die nicht mehr wirkt, bringt genauso wenig, wie einer, der sich nicht testen lässt. Also müsste ich meinen, die Währung, die derzeit noch nicht vorhanden ist im grünen Pass, nämlich die Anzahl der Antikörper, und man kann die Antikörper ja auch ganz, ganz schnell feststellen. Das ist im Prinzip ruckzuck gemacht, ähnlich schnell wie ein Antigentest in der Apotheke. Das ist eigentlich die einzige Währung, um die es geht. Und wenn ich die schaffe, außerhalb von Impfungen zu bekommen, über genesenen Status, ist ja das genauso legitim. Es ist ja nicht die Impfung als Impfung sozusagen das Allerheiligste, es ist der Antikörperstatus. Und ich glaube, man müsste weggehen von den jetzigen Bewertungskriterien, die allheilig sind. Das ist halt die Impfung, das ist für manche sogar 1G. Das ist natürlich eine sehr dramatische Geschichte, sondern wie viele Antikörper habe ich? Und wenn ich genug habe, genügt das eigentlich?
Ich muss noch einmal zurück zu dieser Zweiklassengesellschaft, Geimpfte, Ungeimpfte, weil wir aus den Zuseherreaktionen wissen, dass das die Leute sehr, sehr aufregt. An der Uni Innsbruck zum Beispiel kann man in Zukunft Medizin nicht mehr beginnen zu studieren, ohne dass man geimpft wird. Ist das der Auftakt zu weiteren Einschränkungen Ihrer Meinung nach?
Also es kommen, glaube ich, viele, viele Einschränkungen. Wenn die Prognosezahlen tatsächlich so eintreffen, wie das jetzt vorhergesagt wird, und da höre ich wirklich Düsteres, ohne dass da irgendjemand Panik machen will. Ich gebe die Zahlen einfach weiter, nämlich in der unterschiedlichen Inzidenzkurve von Geimpften und Nicht-Geimpften. Die nicht geimpfte Inzidenzkurve ist in der Zwischenzeit ungefähr 6 bis 7 Mal so hoch und wird täglich größer. Das sind Fakten, die nehme ich halt einfach zur Kenntnis.
Wobei, da würde ich eine Frage einhaken, weil wenn wir geimpfte Menschen nicht mehr testen, haben sie natürlich einen Inzidenzwert von 0. So, ja, also es ist ein bisschen Wohlfall, das zu vergleichen. Genau genommen müsste man auch die Geimpften, wir wissen aus Israel zum Beispiel, die Zahl der Neuinfektionen sind 50% geimpfte Menschen.
In Israel ist es so. In Österreich definitiv
aber das
nicht.
Ist, wie soll ich sagen, das heißt doch aber, dass geimpfte Menschen genauso, also in Israel zu 50% sich wieder infizieren können. Und wir hören jetzt auf mit dem Testen. Ja. Ich halte das für den falschen Weg. Und ich finde, wenn man weiß, dass eine Impfung ja nur vor einem schweren Verlauf schützt, und vor mehr schützt sie im Moment nicht, dann ist eigentlich ein geimpfter Mensch genauso infektiös möglicherweise wie ein Nicht-Geimpfter.
Darum ist die Anzahl der Antikörper ja relevant. Genau. Und wir hören aber eh nicht auf zum
Testen. Aber der Inzidenzwert zu vergleichen zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften ist dadurch auch wiederum ein sehr schwammiger.
Greift auch zu kurz, womöglich. Ja, also genau. Was ja immer mehr Platz greift, ist, auch Geimpfte müssen sich PCR testen. Bei vielen Veranstaltungen jetzt, wo ich auch hingehe in den nächsten Wochen, musst du einen PCR-Test mitbringen, trotz Geimpfung.
Ich wollte gerade sagen, wo kommen Sie auf die Idee, dass man jetzt nicht mehr testet und
Geimpfte
aufhört
werden
zu
nicht mehr getestet.
Das ist ja so überhaupt nicht richtig. Ich bin zweimal geimpft. Ich gehe trotzdem regelmäßig zum Testen.
Das ist aber etwas, was Sie freiwillig tun, was man Ihnen nicht abverlangt. Also jetzt klassisch bei der Einreise zum Beispiel.
Und die Möglichkeit in Österreich, was das Testen anbelangt und auch das Impfen anbelangt, ist natürlich hervorragend. Egal wo in diesem Land man sich befindet, man hat eine perfekte Infrastruktur, sowohl was das Impfen anbelangt, als auch das Testen. Und dann zu den Vorschriften. Ich finde es nur logisch, dass zum Beispiel in Gesundheitsberufen, wie es in Niederösterreich der Fall ist, oder fürs Medizinstudium nur mehr jene zugelassen werden, die geimpft sind. Weil wir haben ja nicht kein anderes
Instrument. Also ein Gesinnungstest schon zum Beginn des Studiums,
ob sie sich konform verhalten. Nein, es geht ja überhaupt gar nicht um Gesinnung oder Nicht-Gesinnung, persönliche Freiheit oder nicht-persönliche Freiheit. Es geht hier um Kampf gegen eine Krankheit und nicht um Gesinnung.
Ja, gut, die französischen Demonstrationen werden schon unter dem Slogan Liberté geführt.
Also ja, aber würden Sie auch vom Medizinstudium ausschließen wollen?
Also wenn ich zum Beispiel...
ist ja sehr, sehr gesundheitsschädlich und auch oft
ja,
tödlich.
Ja, das ist schon richtig, aber auch Raucher haben in bestimmten Punkten einen Nachteil in der Gesellschaft, wenn es darum geht, um Versicherungen, soweit ich richtig informiert bin, da werde ich ja auch immer. Nein, bei jeder gesunden Untersuchung werde ich gefragt, Raucher, Nichtraucher.
Ich glaube, wir haben mehr Tote durch den Straßenverkehr. Wollen Sie das jetzt auch? Also, ich sage, Autobahnraser auch kein Medizinstudium mehr?
Ja, aber ich werde immer jemanden finden, den es schlechter geht in meinem Leben. Aber das bringt mich persönlich ja überhaupt nicht weiter. Was ich sagen will, ist einfach, wir haben durch diese Impfung extrem viel Vorteile. Nicht nur als Gesellschaft, als Ganze, sondern auch als Einzelperson.
Im Moment
wenn ich verreise, nein, überhaupt nicht. Wenn ich verreise, egal ob nach Frankreich, Spanien oder sonst irgendwo. Jeder fragt mich nach dem 3G-Nachweis auf dem Handy. Wenn ich zu Servus TV zur Diskussion komme, fragt mich vorne draußen der Assistent, haben Sie einen Impfnachweis oder einen PCR-Nachweis? Also es macht ja unser Leben auch noch viel einfacher, nicht nur
aber jetzt vermischen
sicherer.
Sie gerade das Testen und das Impfen. Das sind unterschiedliche Dinge. Und das Testen ist ab Oktober in Deutschland kostenpflichtig. Da wird niemand mehr freiwillig einfach mal so zum Testen gehen aus Neugier, weil es kostet dann Geld.
Frau Kneißl, Sie als Diplomatin, sehen Sie eigentlich eine Möglichkeit, diese doch sehr aufgeheizte Stimmung etwas zu entspannen? Denn auch die Diskussion hier am Tisch zeigt ja, dass die Positionen eher unversöhnlich sind. Haben Sie da einen Rat?
Wir brauchen einen Mediator.
Ja, ich bin gelernte Diplomatin, aber übe es jetzt auch schon seit einigen Jahren nicht mehr aus. Aber ich sage immer, und habe das auch in meinem Buch Diplomatie macht Geschichte als solches auf 400 Seiten zu Papier gebracht, aber man kann es an sich in einer mathematischen Formel ganz kurz sagen. Ja. Diplomatie ist gleich Dialog unter allen Umständen. Ja. Und, also sozusagen Leute, mit denen ich mich nicht unterhalten will oder die ich nicht mag, mit denen rede ich nicht, wie wir das in den internationalen Beziehungen, siehe USA, Iran, immer wieder der Fall hatten, das geht nicht. Ja. Also wir müssen sozusagen diesen Dialog aufrechterhalten und wie es gesellschaftlich weitergeht, ich habe da auch keine große Zuversicht.
Aber derzeit setzt die Politik auf jeden Fall weiterhin voll auf die Impfung. Der Vorarlberger Landeshauptmann Wallner hat sich dazu unlängst geäußert. Da geht es auch um das Ende der Gratis-PCR-Tests. Schauen wir uns das kurz an.
Ja, da wird man irgendwann, das wäre eher meine Linie, auch sagen müssen, vermutlich eher im Spätherbst, wenn es in diese Richtung so weitergeht, das Testen wird nicht mehr gratis sein können. Schon auch, um auch zu sagen, es kann sich jetzt jeder impfen lassen, die Eigenverantwortung muss wieder wachsen. Wir werden nicht jedem einen Test nach Hause liefern können, ewig Zeiten. Und das kann schon sein, dass das am Ende auch etwas kostet.
Herr Koller, kann man durch kostenpflichtige Tests wirklich mehr Leute bewegen?
Das glaube ich mittelfristig schon. Es ist natürlich eine soziale Frage. Ich habe mit dem Bürgermeister der Stadt Wien erst vor zwei Tagen darüber gesprochen. Da ist einerseits die Hoffnung da, die Impfquote nach oben zu bringen, auch dadurch solche Maßnahmen. Auf der anderen Seite geht da sofort die Diskussion los, das können sich eben nicht alle leisten. Und wenn du dir das dann nicht mehr leisten kannst bei Kosten von rund 50 Euro pro PCR-Test in dieser Dimension, bist du indirekt vom öffentlichen Leben ausgeschlossen, wenn es zu 1G oder sowas kommt. Das ist schon auch dramatisch. Deswegen höre ich von den Verantwortlichen in der Stadt Wien, es wird weiterhin bis auf Widerruf gratis Tests geben, zumindest in der gesamten vierten Welle. Weil diese Sozialdiskussion, ich bin stigmatisiert, weil ich kann mir den Test nicht leisten und das sind viel mehr Menschen, als man glaubt, natürlich auch niemand will. Also die Tests werden gratis bleiben. Ich sage das jetzt stellvertretend in der Stadt Wien, wo ich das also aus allererster Hand gehört habe, weil die Diskussion sonst kippt. Also dann gibt es nicht nur geimpft und nicht geimpft, sondern es gibt auch jene, die können sich's leisten und nicht leisten. Und man hat das ja auch in dem Buch Blackout gesehen von Marc Elsberg, wie schnell es in Bereichen zu dramatischen Zuständen in der Gesellschaft kommen kann. Da ging es um den Stromausfall und den großflächigen ganz Europa, wo man zwei Wochen vorher nicht einmal ansatzweise gerechnet hätte, wie dramatisch das werden kann.
Das sind die bürgerkriegsähnlichen Zustände.
Da kam es ja fiktiv zu so etwas und ich glaube, es ist nicht wahnsinnig weit hergeholt. Es geht dann um den Kampf jeder gegen jeden. Und ich glaube, die Diskussion, wenn du als, und da komme ich wieder auf das zurück, wenn du als Geimpfter lebenswichtige OPs verschoben bekommst, weil zwei Drittel der Intensivbetten vielleicht,
aber das hatten wir auch in der ersten Welle nicht. Also das ist, ich finde das einfach unanständig, mit einem Szenario zu argumentieren, dass es nicht einmal in der schlimmen Welle ohne Impfung jemals gegeben hat. Und jetzt, obwohl wir Impfung haben und alles abgeschwächt ist, reden wir immer noch ein Szenario herbei, das schlicht und ergreifend in unseren westlichen Standards niemals eintreten wird. Und deswegen weigere ich mich, auch diese Zahlen gegenüberzustellen. Ich nehme Ihnen keinen Intensivplatz weg.
Frau Kneißl hat sich zu Wort gemeldet und dann Herr Wendel.
Also, ja, weil Sie das Blackout-Szenario gebracht haben, das ist einfach auch das Thema, das mich am meisten bewegt. Aber ich würde es jetzt wirklich nicht mit der Pandemie irgendwie in Verbindung bringen, außer vielleicht unter der Annahme, wir haben ein starkes Versagen der Verwaltung und auch der Politik eben zu Beginn gesehen, wo meine Sorge ist, wenn wirklich dieser Zusammenbruch der Stromversorgung und der damit zusammenhängenden Infrastruktur, dann war es das aber auch. Ja? Dann ist diese ganze Pandemie-Problematik geschichtlich gesehen, das Lerchel, das Sie vorhin angesprochen haben, aber ein Stromausfall ist wirklich ein ganz anderes Kaliber und wir hatten genau diesen Zusammenbruch aber in der medizinischen Versorgung, nämlich dahingehend, dass Hausärzte keine Hausbesuche mehr gemacht haben, aus Vorgaben oder persönlichen Ängsten. Und wir hatten sehr wohl eine ganze Reihe von Personen, die eine Tumorerkrankung hatten, deren Tumore vielleicht anders hätten behandelt werden können, ob das jetzt ein Hautmelanoma oder was auch immer, weil die Pandemie nicht die Intensivbetten belegte, sondern weil einfach die Verwaltung gesagt hat, wir haben unsere kleineren Teams und
man hat es freigehalten, absichtlich.
Ja. So man
hat
freie Kapazitäten. Und genau dadurch war dann aber auch die Problematik, dass eine unbekannte Zahl von Menschen schwerer erkrankt ist oder vielleicht sogar an ihren Tumoren gestorben. Wir hatten Schwangere, die mit Maske entbinden mussten. Ja. Wir hatten Eltern, die ihre Kinder nicht zum Arzt begleiten konnten und so weiter. Also ich glaube, genau das reicht mir als Szenario, was da muss man jetzt keine anderen noch
beherbergen. Ja, aber das ist ja auch gar nicht so unrealistisch, muss man leider sagen.
Das aber das hat ja stattgefunden.
Das hat stattgefunden. Ich habe noch eine Nachfrage, weil ich zuerst von Ihren Erfahrungen in Russland und in Frankreich gesprochen haben. Welche Impfanreize werden eigentlich in diesen Ländern gesetzt, um eben die Impfquote zu erhöhen?
Ich habe jetzt nicht wirklich die genauen Zahlen zu Impfverhalten, aber berichtet wird, dass das Impfverhalten an sich sowohl in der Türkei als auch in Russland nicht in dem Umfang ist, wie sich das sozusagen die Verwaltung, die Politik wünscht. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist, warum wir so auf den Impfstoffen diese Differenzierung setzen. Also alle Impfungen, die ich bislang in meinem Leben absolviert habe, ich habe nie nach dem Impfhersteller gefragt. Ja. Und da, glaube ich, sollten wir eigentlich auch einen anderen Zugang haben, weil wir genau das ja auch egal ob jetzt eine Mobilität der Bevölkerung oder ein wirtschaftliches Treiben hintanhält, weil wir diese Unterschiede in der Zulassung von bestimmten Impfstoffen machen. Ja. Und bis hin zur Patentfreigabe von deutschen Impfstoffen. Ja, von wegen, da haben die USA einen ganz anderen Zugang als die deutsche Regierung. Und ich glaube, man wird das wahrscheinlich von Land zu Land in einer anderen Situation haben, weil es dann letztendlich um das Vertrauen der Bürger geht. Ja? Also was sagt mir der Staat? Traue ich dem Staat? Ja? Also es ist genau diese Vertrauensfrage, dieser gesellschaftliche Konsens des Kontrasozial, also dieses gesellschaftspolitischen Vertrages zwischen Staat, Verwaltung und Bürger. Und der hat seine Risse, schon eine ganze Weile, ja, bis viele Ursachen. Aber es ist jetzt sicherlich dieser Riss noch einmal da. Und um diesen Riss irgendwo zu handhaben, glaube ich, muss einfach die Politik ihre Glaubwürdigkeit wiedererlangen. Und den kann man nur durch ein konsequentes Vertrauen zurückgewinnen.
Eine abschließende Frage, bevor wir zum Thema Afghanistan kommen. Erleben wir eigentlich einen Corona-Herbst, wie wir ihn vor einem Jahr hatten, war er wieder?
Nein, ich bin kein Virologe und auch kein Mann, der die empirische Forschung so genau kennt, aber ich spüre, da ist wieder heftig was im Kommen. Und der Kollege Koller hat das ja gesagt, dass wir wieder diese Lebensfreude, die wir kurz wieder erlangt haben, verlieren werden, wenn die Fallzahlen so rapid nach oben gehen. In Florida zum Beispiel, da stapeln sich teilweise in den Krematorien die Leichen schon wieder bis an die Decke. Covid. Ja, die Fallzahlen in Amerika schießen nach oben. Ich habe mir das gestern angeschaut, 147.000 pro Tag. Ja. Und ich hoffe, dass wir nicht mehr wieder in diese Situation kommen, in der wir im vergangenen November gewesen sind, mit fast 10.000 Fallzahlen. Und deswegen verstehe ich eben nicht, warum man sich nicht hinsetzen kann und sagen kann, okay, das sind die Nachteile der Impfung, wenn es welche gibt. Für Leute, die gesundheitliche Gründe haben. Aber die einzige Möglichkeit ist eben Impfung, Abstand halten, Maske. Übrigens Abstand halten, ich habe mir gestern den Parteitag der ÖVP angeschaut mit unserem Bundeskanzler.
War kein Vorbild.
Also ich habe den Eindruck, ich habe dieser Superspreader-Event, da haben sie sich Bussi-Bussi links, Bussi-Bussi rechts. Also wenn wir schon von einer Vorbildhaltung der Politik sprechen, dann war das gestern absolut kein Vorbild.
Oft Wasser predigen, Wein trinken, oder? Man kennt das ja auch aus anderen Events.
Wenngleich der Rest des Handhabens der Pandemie hat ja in Österreich zumindest, soweit mein Eindruck, recht gut funktioniert. Und ich hoffe, wir werden alles tun, um eben unsere Lebensfreude zurückzugewinnen und vor allem nicht nur die Lebensfreude, sondern auch unsere Wirtschaftskraft. Denn jeder Infizierte sorgt für einige hundert Arbeitslose. Und das sollten wir immer im Hinterkopf haben, wenn wir einfach so salopp sagen, nein, ich lasse mich nicht impfen.
Frau Kelly, wie ist Ihr Ausblick auf den Herbst?
Ich glaube, wir sagen, wie jeden Herbst wird es eine Grippewelle geben, ob das nun eine Corona-Grippe ist oder eine andere. Das ist ja etwas, was voraussieht. Also ich sage, jeder, der im Herbst überrascht ist, weiß überhaupt nicht, was er tut. Insofern ist es klar, dass die Fallzahlen hochgehen. Ich erwarte eigentlich, dass es nicht arg hochgeht, weil eben auch durch Impfen, durch Maßnahmen, durch eine Durchseuchung der Bevölkerung zum Teil, haben wir sozusagen eine Abschwächung der ganzen Sache. Wir haben inzwischen auch Gott sei Dank schon Erfahrung mit Behandlungsmöglichkeiten. Das heißt, auch da ein Fokus, der mir zum Beispiel fehlt, ja, dass man sagt, die Impfung ist ja nicht das Allheilmittel, sondern die Frage ist, wie können wir auch eine Krankheit behandeln, sodass sie gar nicht gefährlich wird. Da wünsche ich mir mehr. Ich glaube nicht, dass wir solche Zustände jemals bekommen. Ich glaube auch nicht, dass es einen Anlass gibt weiterhin für einen Lockdown. Ich würde ihn aber nicht ausschließen, weil ich der Politik alles zutraue.
Gut, das Thema Corona wird uns noch länger begleiten. In den letzten Wochen ist ein neues Thema, ein altes neues Thema in den Vordergrund getreten, nämlich Afghanistan. Herr Wendel, Sie wären ja in diesen Tagen fast schon im Flieger nach Kabul gesessen. Wie haben Sie denn die Entwicklung der letzten Tage erlebt?
Naja, es war überraschend, wie schnell das alles gegangen ist und vor allem das Takeover der Taliban in Afghanistan. Und ich bin ja überzeugt davon, dass es für diejenigen, die politisch entscheidend sind in Afghanistan und die Big Player sind, die militärisch vor Ort gewesen sind, so überraschend nicht gewesen sein kann, was da passiert. Denn wenn man die Gesellschaft in Afghanistan kennt, die Gesellschaft der Stammesfürsten, der Clans, der regionalen Machthaber, der verschiedenen Player auf verschiedensten Ebenen, dann weiß man, dass es innerhalb von einer Woche unmöglich sein kann, dass man so schnell die Macht über ein gesamtes, doch riesiges Land übernimmt.
Wenn Sie diese Bilder sehen aus Kabul, vom Flughafen, welche Erinnerungen kommen denn da hoch bei Ihnen?
Naja, ich war 2001 unter den Taliban in Kabul und das war natürlich gespenstisch, weil man hat gehabt diese Massenhinrichtungen in Stadien. Die Schulen wurden zugesperrt, die Mädchen mussten sich wieder verhüllen. Das kleine Quäntchen Freiheit, das es gegeben hat, wurde eben weggewischt und an jeder Kreuzung war ein Checkpoint. Damals gab es ja noch Musikkassetten, Nachrichten, die sind da aufgespult heruntergegangen, um zu signalisieren, nein, wir wollen keine westliche Musik, wir wollen keine Videos. Es ist plötzlich alles verboten worden, ein Rückfall in die Steinzeit. Und wenn ich jetzt diese Bilder der Panik aus Kabul sehe, dann merkt man, wie groß die Angst in vielen Teilen der Gesellschaft wirklich ist, aber ich wiederhole mich jetzt vielleicht ein wenig. Große Teile der Gesellschaft, zumindest der Machthaber regionaler Natur, ja, müssen gewusst haben, was da hier passiert, wenn die Alliierten gehen.
Ja. Frau Knessel, Sie kennen ja Afghanistan und wir schauen ja immer auf Kabul, weil von dort auch die Medien am meisten berichten. Ihre Einschätzung nach, wie sieht es denn eigentlich im Rest des Landes aus?
Ja, das war das Hauptproblem auch dieser letzten 20 Jahre. Die Machtergreifung durch die Taliban erfolgte 1996, wurde dann sozusagen im Herbst 2001 durch diese Allianz bekämpft, aber es hieß auch immer, ob das jetzt Präsident Karzai war oder Präsident Rani, er ist eigentlich nur der Bürgermeister von Kabul, ja, und nicht eben der Präsident des Landes. Wir hatten im Laufe der Jahre, wenn man deutsche Berichterstattung, deutsche Bataillon war ja sehr stark in Kunduz, man kannte diese Namen der Städte, der Provinzen, man wusste, wo sozusagen die deutsche Bundeswehr im Einsatz war, wo Terroranschläge waren. Man wusste, wo die Briten kämpften, wenn wiederum eben dort Auseinandersetzungen waren, hatte aber auch immer dann gleich bei den nachfolgenden Kommentaren das Caveat, also die Warnung, ja, Provinzvorstoß da und dort, aber wir konzentrieren uns dann doch wiederum auf die Sicherung der Infrastruktur von Kabul. Nicht unähnlich der Situation im Irak, wo dann sozusagen auch nur der sichere Stadtteil von Bagdad eben der internationalen Präsenz war. Und daher, der Präsident von Afghanistan hat nicht mehr Macht als eben ein Bürgermeister von Kabul. Das war diese verkürzte Darstellung eben einer Situation, die nun mal ist, wie sie ist. Und ich habe im Jahr 2001, damals, als ich noch bei TV-Debatten stärker mitwirkte, auch immer wieder gesagt, Achtung, man muss ja nur die alten britischen Militärhandbücher lesen, ja, um zu wissen, alte militärische Weisheit, die mir auch einmal ein alter englischer General erklärt hatte, kämpfe niemals gegen Afghanen, Jemeniten und Kurden. Also das ist sozusagen eine
Lehre der Geschichte,
die über Jahrhunderte sich immer wiederholt hat. Und die alten militärischen Handbücher der Briten eben aus diesen Expeditionen, die von britischen Grundkolonie Indien aus starteten nach Afghanistan zur Landvermessung. Also das war damals dieses sogenannte Great Game, was nichts anderes war als russisches Zarenreich versus britisches Empire. Wer kontrolliert Zentralasien? Damals ging es noch nicht um Erdöl und Erdgas, da ging es ausschließlich um strategische Tiefe. Diese Auseinandersetzung führte zum Massaker an mehreren tausenden britischen Soldaten, aber auch Zivilisten, die mitzogen. Und die Geschichte berichtet, wurde auch von Rudyard Kipling eben entsprechend dann noch überliefert, man ließ nur einen Engländer leben, damit
das er berichtet.
So ist es. Und das wurde dann eben auch in den Gilden festgehalten.
Kommen wir nun in die Gegenwart. Warum war der Widerstand der Bevölkerung Ihrer Meinung nach so gering?
Die Dezentralität Afghanistans sozusagen, dass 46 Jahre permanent im Kriegszustand leben, macht mürbe, macht so mürbe, dass, wie das ja 1996 auch schon war, die Taliban wurden dort ja durchaus willkommen geheißen, quasi nach den Warlords. Es war ja sozusagen damals eine Situation, wo man akklamiert wurde als einrückender Taliban. Das hat sich dann in den 5 Jahren natürlich ein bisschen geändert, aber auch jetzt, nach den Amerikanern, war, glaube ich, das Gefühl, okay, jetzt sind die Ausländer dann alle draußen, wir sind unter uns und das bringt uns endlich jene Ruhe und Stabilität, die ich als Bevölkerung auch will. Also das Ausgehungertsein nach einem normalen Alltag, wie wir ihn da kennen in Mitteleuropa, muss so gewaltig sein, dass selbst diese Herrschaft jetzt besser war als eine Besatzung sozusagen. Und die Geschwindigkeit natürlich, mit der das jetzt geklappt hat und die offenbare Unwilligkeit einer Armee, die vermeintlich 300.000 hatte, das sind ja ein Witz, die gab es alle nicht, da gab es ja alle nur ein Papier, Gelder, die gezahlt wurden, die dann von den Vorgesetzten quasi einkassiert wurden, es waren vielleicht 100.000 oder noch weniger. In Wirklichkeit war es ein Kollaborieren auch der Bevölkerung, möglicherweise auch von Männern, von afghanischen Männern, die dann sagen, naja, das ist ein Gesellschaftssystem, das ist mir persönlich möglicherweise auch gar nicht so unrecht, auch wenn man es aktiv nicht mit anstrebt, aber die Rolle des Mannes in Afghanistan ist halt jetzt wieder so, wie es schon in den 90ern oder noch davor war. Das ist für manche vielleicht auch nicht unbequem. Deswegen wird es einfach mitgetragen.
Wie sehen Sie dieses traditionelle Bild, das jetzt offenbar dort wiederbelebt wird?
Ich weiß gar nicht, ob es wiederbelebt wurde. Was würde ja heißen, dass es tot war. Und es war nicht tot. Ich glaube, dass wir jetzt einfach mit dieser unangenehmen Wahrheit endlich konfrontiert werden, dass wir auch in gewisser Weise auf Potemkinsche Dörfer geguckt haben, die dann eben Kabul heißen. Also, dass wir geglaubt haben im Westen oder dass das jedenfalls so transportiert worden ist. Ich habe da nie wirklich dran geglaubt. Und es gibt viele, die haben da auch nie dran geglaubt. Aber wir haben dieses Gefälle zwischen Stadt und Land dort. Wir haben uns auf die Städte konzentriert. Und man hat auch die ausländischen Kräfte haben ja nicht in die Breite gearbeitet, sondern man hat Parlamente gemacht. Wir haben von Deutschland aus haben wir ein paar Millionen gegeben, um Gender Mainstreaming in Kabul voranzutreiben. Das ist einfach völlig absurd. Das zeigt, das ist dazu ein symptomatisches Beispiel dafür, wie man glaubt, mit westlichen Standards und auch mit einem gewissen Moralüberschuss, den wir bei uns immer haben, glaubt, eine Gesellschaft wie Afghanistan verändern zu können, indem man Geld reinsteckt und indem man die Bevölkerung aber nicht erreicht. Und deswegen glaube ich, dieses Gesellschaftsbild, das Frauenbild, das hat sich nie verändert dort. Und jetzt ist es einfach nur wieder in den Zustand zurückgefallen. Und ich fürchte auch, dass diese 20 Jahre erstens mal nicht ausreichen, um eine Gesellschaft zu verändern. Da brauchen sie mehrere Generationen, um das durchzusetzen. Und was mich besonders erschüttert hat, war eigentlich, dass man ja eben dieses Land gar nicht erobern musste. Die Taliban mussten es nicht erobern, sondern das fiel ihnen zu. Man hat ihnen das quasi überreicht. Das heißt, viele haben eher 20 Jahre lang uns als Besatzungsmacht verstanden und jetzt gehen sie in ihren Urzustand zurück. Das ist frustrierend für den Westen, aber ich fürchte, es ist Teil der Wahrheit.
Ich würde das nicht so ganz so verurteilen. Die 20 Jahre, die haben dem Land schon sehr viel gebracht. Also Afghanistan hat auf jeden Fall aufgeatmet und das jetzt so wegzuwischen, ich glaube, ist völlig verkehrt. Und es war wichtig, dass der Westen nach Afghanistan gegangen ist 2001, um eben den Kampf gegen den Terror und der kam ja aus Afghanistan wirklich die Stirn zu bieten. Das ist das eine. Und dann das zweite, erbärmlich und nicht nachvollziehbar ist das, was jetzt passiert ist im Zusammenhang mit dem Auflösen dieses Verhältnisses.
Doch, da haben wir
Einigkeit. Nur dieses Auflösen ist ja nicht vor 2 Wochen beschlossen worden, sondern vor einem Jahr. Seit einem Jahr weiß man, dass es diesen Abzug gibt. Nur ist es nicht richtig kommuniziert worden. Was aber der genaue Inhalt ist, warum die Taliban so schnell die Macht ergreifen konnten, das werden sie in den nächsten Wochen zeigen. Denn Frau Kneißl hat es ja völlig richtig gesagt, also den staatlichen Überbau in Afghanistan hat es nicht gegeben. Und noch einen Satz zum Attentat, das stattgefunden hat auf dem Flughafen in Kabul, was die wenigsten wirklich beachtet haben, dass es eine Vielzahl von wirklichen Terrorgruppen in Afghanistan heute noch gibt. Eine ist ISIS-K, die ja seit 2016 216 Attentate in Afghanistan verübt haben. Zum Teil höchst blutige Anschläge, dass selbst die Stammesältesten und die Clanfürsten in Jalalabad, das ist ein Gefängnis, von denen aufgesprengt worden, die Taliban gefragt und gebeten haben, bitte kommt und sorgt für Ordnung. Also das ist schon vieles an Hintergrund, was man so bei uns nicht gesehen hat.
Das wäre meine Frage an die Frau Kneißl gewesen. Wer profitiert denn von diesem Anschlag auf dem Flughafen? Es bekennen sich da IS dazu, aber wer wird letztendlich davon profitieren?
Wir wissen noch viel zu wenig, wie dieser Anschlag jetzt wirklich, warum es auch zu der hohen Anzahl von Toten gekommen ist. Ja, da kursieren jetzt im Moment auch unterschiedliche Berichte, dass die dort anwesenden Militärs auch als Panik eben um sich geschossen haben und damit vielleicht auch die vielen Toten verursachten. Also es ist, dass Anschläge passieren, die sind ja auch laufend in diesen 20 Jahren gewesen. für die Taliban ist es ein Problem, das damit offensichtlich ist, weil sie eben nicht das Gewaltmonopol haben. Ja. Genau. Und einer ihrer Gegner sind eben die Vertreter des Islamischen Staates, des Kalifats, das ja auch als Franchising in unterschiedlichen Varianten von Westafrika bis eben nach Indonesien reicht. Und wie die Taliban damit umgehen werden, ob sie jetzt aufgrund ihrer besseren militärischen Ausrüstung, aufgrund auch vielleicht der Überläufer, besonders gut ausgebildeter Spezialkämpfer, die in dieser Armee der 300.000 Berufssoldaten sind, was das alles noch mit sich bringen wird, weiß ich nicht. Also ich fürchte, wenn wir allein das Beispiel Somalia nehmen, 1992, damals ist die US-Armee auch ohne viel Vorwissen sozusagen in Somalia einmarschiert, hatte ihr Militärdebakel, Black Hawk Down, also vielleicht erinnert man sich noch an die schrecklichen Bilder eben der Soldaten, die dann durch die Straßen gezogen wurden, die aus dem Hubschrauber eben abgeschossen worden waren. Ausgebildeten Kämpfer aus Somalia, die dann zurückblieben, haben später sich als Piraten betätigt am Horn von Afrika und mussten danach dann wieder bekämpft werden. Das heißt, es ist eine Verkettung. Und vielleicht,
es dient einfach, weil die Frage ja war, wem dient dieser Anschlag? Es dient einfach dem Gefühl, Destabilisierung ist einfach, wenn Wehrlose vor Mauern getroffen werden. Es dient dem Gefühl, dass die Taliban nicht Herr der Lage sind. Das hat man ja eh vermuten müssen, wurde halt damit unterstrichen. Das ist ja nicht nur der IS, der noch dort ist, es sind ja viele Gruppen. Und es dient einfach generell die letzten Tage auch als riesige Werbeaktion dafür, wie leicht es eigentlich ist, wenn man Teile der Bevölkerung kollaborierend auf seiner Seite weiß, ein Land zu übernehmen. Ich meine, dieses Gefühl hat der IS ja am Anfang ja auch vermittelt. Es ist dann mit vereinten Kräften ja wieder zurückgedrängt worden, der IS letztlich. Aber es war ja auch da wahnsinnig einfach, Landgewinn zu erzielen, oft sogar unblutig. Und jetzt das Ganze vordergründig unblutig in Afghanistan. Also es hat sich gezeigt, wenn man es schafft, als Gruppe mit Teilen der Bevölkerung eine Allianz zu haben, kannst du ohne großen Aufwand einfach ein Land handstreichartig übernehmen. Das wollte der IS, hat es ja auch versucht, die Taliban haben es jetzt geschafft. Also ich weiß nicht, wie viele Gruppen sich jetzt weltweit möglicherweise animiert fühlen, das auch zu probieren.
Nur muss man an diesem Punkt muss man sagen, Außenpolitik ist ja auch Innenpolitik. Das sieht man an der ganzen Diskussion, die hier in Europa und in Österreich besonders hier stattfindet. Ja. Schauen wir uns vielleicht an, was der österreichische Minister Karl Nehammer und die deutsche Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock zu diesem Thema zu sagen haben. Es geht um die Aufnahme von Flüchtlingen.
Österreich schiebt weiter Afghanen nach europarechtlichen Möglichkeiten ab. Und dort, wo die Europäische Menschenrechtskommission uns einen Rahmen setzt, den wir nicht überschreiten dürfen, dort muss klar sein, dass es Alternativen gibt, dass wir Abschiebezentren schaffen.
Das kann nicht sein, dass wir diese Menschen jetzt im Stich lassen. In den letzten Tagen diese Ausreden, die es gegeben hat, gerade auch das Hin- und Herschieben zwischen Verteidigungsministerium und Auswärtigem Amt, hat dazu geführt, dass wir viel weniger Menschen ausgeflogen haben als andere Länder. Und deswegen jetzt das Allerdringendste, die Menschen rauszuholen, die wir jetzt noch rausholen können.
Frau Kelly, Sie zeigen immer Mitgefühl mit dem Schicksal afghanischer Frauen. Gibt es die moralische Verpflichtung, möglichst viele von diesen Frauen nach Europa, nach Deutschland, nach Österreich zu holen?
Ich glaube, dass wir eine moralische Verpflichtung haben, zu helfen. Also wir können nicht einfach zusehen, wenn diese Frauen jetzt quasi rechtlos werden. Die Frage, ob das die richtige Lösung ist, die jetzt nach Europa zu holen, halte ich für die falsche Antwort. Weil ich glaube, dass die Lösung niemals sein kann, dass wir Menschen einfach aus ihrer Heimat quasi alle hier nach Europa holen. Weil erstens mal wir unsere Kapazitäten begrenzt sind. Zweitens, wir mit dem Euro, das das hier kostet, dort im Grenzgebiet viel mehr anrichten könnten. Und zweitens sollte auch unser Anspruch niemals sein, dass wir quasi die Menschen aus diesen Ländern umsiedeln nach Europa. Sondern es sollte ja Ziel einer Politik sein, dass in diesen Ländern eine Veränderung stattfindet und dass diese Leute auch irgendwann in ihr Land zurückkehren und es selber wieder aufbauen. Insofern würde ich immer priorisieren, dass wir in den Grenzregionen jetzt helfen, dass wir eben dort humanitäre Hilfe leisten. Und das Ziel der Politik kann nicht sein, dass wir die Leute jetzt hier nach Deutschland holen oder nach Österreich oder überhaupt nach Europa, sondern vor Ort in den Grenzregionen muss jetzt geholfen werden.
Wo endet die moralische Verpflichtung? Wie sehen Sie das, Herr Wendel?
Naja, moralische Verpflichtung ist das eine, aber man kann ja momentan vor Ort ja nichts tun und schon gar nicht wir Österreicher. Deswegen ist ja das, was der Innenminister gesagt hat, natürlich reiner Populismus, nicht mehr. Und es ist ein völliger Unsinn, ja, weil wir haben es ja nicht einmal geschafft, die Österreicher, die vor Ort waren und noch immer sind, rauszuholen, weil wir ja keine Flugzeuge haben, die wir dorthin schicken oder unsere Flugzeuge nicht hingeschickt haben. Ja, das ist einmal das eine. Faktisch ist das unmöglich, dass wir dort was tun. Am kommenden Dienstag sind alle internationalen Truppen aus Afghanistan weg. Also wir sind wirklich angewiesen darauf, was die Big Player im Zusammenhang mit Afghanistan machen werden. Der russische Außenminister war gerade in Wien und der hat gesagt, na, wir werden uns einmal genau anschauen, was so an den Grenzen sich abspielt, Usbekistan, Tadschikistan, und wir werden vor allem diese Grenzen zumachen. Und die Russen haben ja auch die militärische Präsenz an diesen Grenzen versteckt. Also Pakistan ist nicht beurteilbar, weil Pakistan ja direkt immer mit den Taliban zusammenarbeitet. Und im Iran sitzen ohnehin 1,4 Millionen Afghanen, die ja nichts anderes im Sinn haben, als in Richtung Europa aufzubrechen.
Frau Knössl, welche Möglichkeiten, welche Verpflichtungen moralischer Art hat Europa in diesem Fall?
Politik ist eine Interessenspolitik und Moral und auch Kategorien wie Freundschaft und so weiter würde ich da wirklich mal außen vor lassen, weil wenn wir diese ganze Debatte auch nehmen, der Responsibility to Protect, also das war eine völkerrechtliche Entwicklung, vor allem von angelsächsischen Ländern ausgehend Mitte der 90er Jahre des humanitären Interventionismus. Ja. Das war Südosteuropa, Balkan, Bosnienkrieg, Somalia. Und dann eben die großen Operationen, die nicht moralisch getragen waren, ja, 2001. Es ging nicht um die Rettung Afghanistan oder sonst etwas, ja. Es ging auch nicht um Demokratie, weder im Irak noch um die Opposition in Libyen 2011. Es waren andere Interessen, die
wirtschaftliche Interessen.
Also Irak und Libyen war ganz eindeutig Erdölinteressen. Das ist ein Faktum. Und bei Afghanistan habe ich selber nie genau verstanden, worum es gegangen ist. Habe eben diese Operation anders als Herr Wendel auch immer opponiert, wurde damals auch unter anderem als Pressesprecherin der Terroristen bezeichnet, wenn man eben sich beispielsweise gegen eine Operation in Afghanistan gewendet hat. Aber um diese Frage zu beantworten, ich würde die Moral hier jetzt wirklich mal draußen lassen. Es ist die Frage, wie kann ich geopolitisch diese Situation halbwegs wieder unter Kontrolle bringen. Und das, was die Folge sein wird, ist, dass die Volksrepublik China Afghanistan natürlich für seine Handelswege benötigt. Afghanistan ist auch Teil einer größeren Pipeline-Strecke Erdgas aus Turkmenistan, das Richtung Pakistan und Indien gehen muss. Das heißt, Afghanistan ist ein wichtiges Bindeglied in Zentralasien für nicht nur jetzt aus chinesischer Sicht, sondern auch für Erdgaslieferungen Richtung Indien und Pakistan. Und da ist schon vieles unter Dach und Fach. War auch übrigens eine der ersten Aktionen, die 2001 noch gesetzt wurden für diese Pipeline. Und aus der russischen, weil Sie Außenminister Lavrov vorhin zitiert haben, Russland hat schon ganz klar gesagt, von wegen jetzt, die Region muss sich drum kümmern, sei es um Abschiebungen oder um das Auffangen von Flüchtlingen, nicht mit uns. Ja? Also Russland wird Geopolitik machen, China wird Handel betreiben, Europa bleibt auf vielen Scherben sitzen. Und die Auswirkungen sind natürlich der Booster, also diese Motivation aus dem vorhin beschriebenen, die radikalen Kräfte, egal ob sie jetzt in Nigeria sitzen oder in verschiedenen europäischen Staaten, sehen natürlich die Schwäche des Westens hier.
Zu den radikalen Kräften. Ein innenpolitischer Gesichtspunkt. Es gibt die große Sorge, dass Schläfer mit den Flüchtlingen kommen, die in größerer Zahl kommen. Sehen Sie diese Gefahr?
Da war ja auch 2015 das große Thema. Keine Frage. Das macht nervös. Zu Recht. Das macht alle nervös. Da Es wäre jetzt ein wahrscheinlich einfaches in eine zu erwartende Flüchtlingswelle, die aber sicherlich deutlich geringer sein wird, würde ich jetzt
prognostizieren. Die UNO spricht von 500.000 Menschen, die kommen sollen, aber
gut, ist höchst umstritten. Ja. 2015 war es tatsächlich eine Lawine. Ich glaube, dass die 6 Jahre in der Zwischenzeit auch einen potenziellen Flüchtling in Zentralasien schon signalisiert haben. So einfach wird das nicht. Und so beliebt wird das nicht. Die haben auch Internet dort, die haben Handys. Also das ist ja nicht so, dass man hier vollkommen Ungebildete trifft. Ich glaube, das wird jetzt nicht so eine gewaltige Geschichte werden. Aber natürlich ist es relativ einfach, da jemand mitzuschleusen. Ich glaube, da braucht man aber gar nicht viele mitschleusen. Die sind eh schon da. Und das ist das eher Bedrückende natürlich, dass, weil offenbar gibt es den Deal mit der CIA ausgemacht, solange Afghanistan nach außen hin keine Terroranschläge ermöglicht oder mitverursacht und quasi Ruhe gibt, gönnt man den Taliban die Situation, ihr seid die Herrscher in Afghanistan. So quasi, ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber und das ist dann natürlich sehr, sehr heftig. Jetzt ist es aber so, dass sie das nicht kontrollieren können. Es würden ja schon 2 kleine Anschläge, Paris ist da immer wieder, auch in Wien war etwas, 2 kleine Anschläge würden ja genügen. Das Gefühl, dass die Taliban in Afghanistan für Ruhe sorgen können, auch nach außen hin, sofort durchbrochen wird.
Aber die Taliban haben doch gar nicht die Macht darüber. Wir haben ja jetzt gesehen, allein der Anschlag vor dem Flughafen, natürlich, das waren ja nicht die Taliban, sondern eine andere Terrorzelle. Das heißt, wir haben ja, wie Sie auch zu Recht sagten, wir haben ja verschiedene Terrorzellen, wir haben verschiedene Vereinigungen, die dort agieren. Und selbst die Verhandlung mit den Taliban würde uns überhaupt nichts bringen, weil die ja ihre Leute, weil die ja diese Leute gar nicht unter Kontrolle haben. So das heißt, das. Jeder Schläfer, der nach Europa will, findet seinen Weg. Ja. Also da bin ich zutiefst überzeugt. Und wir haben ja das Problem jetzt. Ich glaube aber, dass das Problem gar nicht so sehr der Terror ist, der möglicherweise jetzt irgendwie reinschwappen, sondern faktisch, wir haben vielleicht Millionen von Menschen, denen vielleicht falsche Hoffnung gemacht wird, dass sie jetzt nach Europa kommen sollen, weil sie hier aufgefangen werden. Und ich meine, ich kann jeden Menschen verstehen aus Afghanistan, der seinen Weg versuchen möchte, um im Westen Fuß zu fassen, in Ländern, wo er sozial gut empfangen wird. Das ist ja ohne Frage. Aber da denke ich auch, da müssen wir anfangen zu trennen zwischen dem, was man sagt, humanitäre Hilfe ja, Eigeninteressen aber auch. Und ich glaube, dass auch in Europa, also in Deutschland, ich glaube nicht, dass es nochmal eine derartige Willkommenskultur geben wird, jemals wie 2015, wo man relativ naiv an den Bahnhöfen stand und Kuscheltiere geworfen hat. Das wird es in Deutschland heutzutage nicht mehr geben.
Wird dieses Thema den deutschen Bundestagswahlkampf noch beeinflussen?
Ich glaube nicht, weil ich auch jetzt schon sehe, dass es doch sehr vorsichtig diskutiert wird. Der Vorstoß kommt natürlich eher von grüner Seite irgendwie, dass wir jetzt wieder alle umarmen müssen und alle hierher holen müssen. Und die Reaktionen sind doch sehr, sehr verhalten. Und es gibt überhaupt gar keinen Zuspruch aus der Bevölkerung. Ich kann nicht erkennen, dass hier jetzt die Bevölkerung sagt, oh ja, ganz genau, wir haben nämlich immer noch nicht genug. Sondern es sind im Gegenteil, sehr viele sind ernüchtert, auch diejenigen, die in der Flüchtlingshilfe aktiv waren. Wir haben ein größeres Problem mit Gewaltverbrechen, sexuelle Gewalt gegen Frauen, was neu ist seit 2015. Und wir haben so viele ungelöste Probleme jetzt noch durch 2015. Und die Bevölkerung ist jetzt auch müde durch Corona. Wir sind wirtschaftlich ausgelaugt. Das Letzte, was wir jetzt noch brauchen, sind Flüchtlinge in Millionenzahlen, die wir jetzt auch noch mit hier finanzieren.
Der Fall Leonie ist ja noch allen in schlimmster Erinnerung natürlich, das Nichtabschieben verurteilter Straftäter, die natürlich mit Berufung sozusagen noch eine Art Bleiberecht haben. Das war eine sehr emotionale Diskussion und jetzt sozusagen dieser Machtwechsel. Also das ist, glaube ich, in der Bevölkerung mehr oder weniger durch, dass 2015 nicht einmal ansatzweise denkbar ist, nur von ganz, ganz kleinen Gruppen. Aber die Problematik, weil Sie von den Schläfern gesprochen haben, ist tatsächlich gar nicht so sehr von den Taliban, sondern von allen anderen heraus. Es ist ganz einfach, auf weiche Ziele im Westen einen Anschlag zu verüben, um zu signalisieren, die Taliban sind nicht paktfähig, auch wenn sie das gar nicht waren. Aber die sozusagen die Ruhe, für die sie jetzt verantwortlich sind in Afghanistan, kann man nach außen hin sehr, sehr schnell torpedieren. Und diese Gefahr, finde ich, ist sehr beunruhigend.
Ich möchte noch eine Schlussfrage in die Runde stellen. Es ging in den letzten 20 Jahren darum, ein westliches Gesellschaftsmodell und Wirtschaftsmodell nach Afghanistan zu exportieren. Ist das eigentlich möglich? Wird das von den Menschen dort überhaupt gewünscht? Wie ist denn das, Herr Windel?
Naja, diejenigen, die das gerne gehabt hätten und sich das wünschen, die sitzen jetzt im Flugzeug nach Katar, beziehungsweise werden evakuiert von den Amerikanern nach Deutschland und in viele andere Staaten. Also die Intelligenz, die gesellschaftliche, politische ist weg. Ich habe gestern ein Interview gehört mit einem Mann, einem Journalisten, der gerade weg ist aus Kabul. Der hat gesagt, ich habe alle Fernsehmoderatoren, ich habe den Höchstrichter und so weiter im Flugzeug sitzen gesehen. Das heißt, jene, die versucht haben, eine halbwegs demokratische Struktur aufzubauen, inklusive dem Bürgermeister von Kabul, sind jetzt weg. Aber das ist das eine. Aber das andere ist, man wird mit den Taliban in irgendeiner Form umgehen lernen müssen, ja, weil sie sind die Machthaber, sie sitzen dort und das ist eben faktisch nicht mehr wegwischbar. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, sind die Taliban überhaupt in der Lage, all diese blutigen Terroranschläge im Land überhaupt zu verhindern? Und ich glaube, das wird die wahre Gefahr werden.
Frau Knessel, überschätzen wir die Exportfähigkeit des westlichen Gesellschafts- und Politikmodells?
Absolut. Ich habe mich auch immer dagegen ausgesprochen, ja, weil ich eben von keiner dieser Operationen der letzten 25 Jahre irgendetwas gehalten habe. Wir ernten grausame Früchte. Und es wird sich, wenn man noch einmal die Geopolitik bemühen will, im größeren Stile, könnte es sich auch noch im chinesischen Meer sozusagen äußern. Und was ist jetzt mit den USA? Wie zuverlässig sind sie? Also wenn man die chinesische Berichterstattung zu Afghanistan verfolgt, dann geht das in eine Richtung. Seht her, was ihr von der Allianz mit den USA
und
habt.
Und wenn man Taiwan mitbedenkt.
So ist es, genau, das ist das Thema. Also meines Erachtens wird dieses Datum 15. August wieder mal im Sommer, ja, also wenn man sich auch zurückerinnert, 1914 wurde auch zwischen Tee und Abendessen mehr oder weniger Kriegserklärungen aus Urlaubsorten verschickt. Ja. Und diesmal waren auch viele am falschen Fuß im Urlaub erwischt. Die sozusagen das Ganze akribischst bereits mit ihren Langzeitfolgen für sich analysieren, das ist die Volksrepublik China.
Danke. Das Thema Afghanistan, meine Damen und Herren, wird uns auch weiterhin beschäftigen. Am kommenden Sonntag ist unter anderem der Journalist Paul Ronsheimer bei uns zu Gast. Er war für Bild TV an Ort und kann uns weitere Einblicke in diese Situation geben. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für diese spannende Diskussion und bei Ihnen zu Hause fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und noch eine schöne Woche. Danke.